Radio Prag, Nachrichten.
Präsident Zeman plädiert für eine Zusammenlegung der Prager und der Warschauer Börse. Tschechien will Kosten für AKW-Ausbau drücken. Gewerkschafter raten von der Rentenversicherung in Privatfonds ab. Präsident Miloš Zeman spricht sich dafür aus, dass die Prager und die Warschauer Börse der Wertpapiere zusammengelegt werden. Der Sitz dieser neuen Institution sollte in Warschau sein. Diese mitteleuropäische Börse wäre ein stärkerer Gegenspieler anderer Börsen, sagte das tschechische Staatsoberhaupt auf dem tschechisch-polnischen Wirtschaftsforum in Warschau. Die Börse in Prag prosperiere nach der Meinung von Zeman wegen mangelnder Managerfähigkeiten nicht. Der tschechische Präsident Miloš Zeman hat am Freitag seinen zweitägigen Besuch in Polen beendet. Am Donnerstag ist Zeman in Warschau mit seinem polnischen Amtskollegen Bronislaw Komorowski zusammengetroffen. Die Regierung will den Preis für den geplanten Ausbau des Atomkraftwerks Temelin nach unten drücken. Dafür gäbe es mit Sicherheit noch Spielraum, sagte Industrieminister Martin Kuba am Freitag der Agentur ZDK. Um den nach Schätzungen 8 bis 12 Milliarden Euro teuren Ausbau um zwei Reaktorblöcke bewerben sich die amerikanische Westinghouse und ein russisch-tschechisches Konsortium. Umweltschützer halten dagegen, dass Tschechien seine Stromexporte drosseln könnte. Angesichts sinkender Strompreise hatte Finanzminister Miroslav Kalousek in einem Zeitungsinterview Zweifel am Sinn der Milliardeninvestition geäußert. Das gebe nicht die Meinung der Regierung wider, betonte nun Ministerpräsident Petr Nečas bei einem Besuch in Temelin. Die Atomkraft sei aus Sicht der heimischen Industrie unersetzlich, meinte der Premierminister. Nach der Meinung des abgewählten Prager Oberbürgermeisters Bohuslav Svoboda bemühe sich die Top 09 durch Angebote der Posten in Aufsichtsräten, Politiker von der ODS zu korrumpieren. Der Vize-Parteichef der Top 09 Miroslav Kalousek und der einflussreiche Prager Unternehmer Tomáš Hrdlička wollten dadurch die Prager ODS spalten und zerschlagen, führte Svoboda gegenüber der Nachrichtenagentur ZDK an. Die Top 09 verwandle sich nach ihm in eine Partei, die mit Lobbyistengruppen verbunden sei. Die Gewerkschafter raten Bürger Tschechiens davon ab, sich in die Regierungsreform des Rentensystems einzuschließen. Die vom Kabinett durchgesetzte Rentenversicherung in Privatfonds sei nur für Menschen günstig, die ihr ganzes Leben lang mehr als das anderthalbfache des Durchschnittslohns verdienen. Im Moment wären es umgerechnet ca. 1500 Euro. Vor Journalisten sagte dies am Freitag ein Experte des Dachverbands der Gewerkschafter CMKOS Vít Samek. Der Gewerkschaftsdachverband schlägt vor, die Rentenzusatzversicherung zu stärken. Die Allgemeine Krankenkasse hat zum ersten Mal eine Tabelle mit Patienten veröffentlicht, deren Behandlung die höchsten Kosten verursacht. Die teuersten Diagnosen seien nicht Krebserkrankungen, wie man angenommen habe, sondern Erkrankungen des Stoffwechsels und Bluterkrankheit, führte ein Sprecher der Allgemeinen Krankenkasse gegenüber der Nachrichtenagentur ZDK an. Die erste Stelle belegt ein 57 Jahre alter Patient mit Hämophilie, dessen Behandlung im letzten Jahr mehr als 2 Millionen Euro gekostet hat. Das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, örtlich Regen oder Schauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. Wie vor zwei Wochen bereits angekündigt, besuchen wir heute noch einmal die an der Grenze zu Österreich gelegene südböhmische Kleinstadt Vyšíhrad. Wir nehmen weiterhin an einer Führung durch das dortige Kloster teil. Sie können mit dabei sein und zwar in circa 12 Minuten in unserer Sendereihe Reiseland. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wie immer mit unserem Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Neuer Zwist im Regierungslager. Nach der Abwahl des Prager Oberbürgermeisters und ODS-Politikers Bohuslav Svoboda wurde zwischen den konservativen Parteien ODS und Top 09 auch auf nationaler Ebene ein neuer Streit losgetreten. Wir machen Sie mit den Hintergründen vertraut. Und Wembley ruft. Vor dem Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund wird allerorten über die neue Stärke der deutschen Bundesliga debattiert. Auch in Tschechien. Zu diesem Thema haben wir deshalb auch die Meinung des ehemaligen HSV-Spielers David Jarolím eingeholt. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Die Demokratische Bürgerpartei ODS und die Partei Top 09 buhlen um dieselben Wählerschichten. Um liberal oder konservativ denkende tschechische Bürger. Beide Parteien koalieren auf gesamtstaatlicher Ebene, unterstützt durch die Partei LIDEM als Juniorpartner. In Prag aber ist die Zusammenarbeit am Ende. Die Top 09 ließ Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda von der ODS abwählen. Beim Sturz von Svoboda halfen die Sozialdemokraten. Mit ihnen will jetzt die Top 09 die Geschicke der Hauptstadt führen. Deshalb hängt auch der Hausschägen in der Regierungskoalition schief. Till Janzer fasst zusammen.
Odvolanými členy jsou Bohuslav Svoboda.
Am Donnerstagvormittag wurden Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda und zwei Stadträte der ODS abgewählt. Daraufhin legten auch die restlichen beiden Stadträte der Partei ihre Ämter nieder. Für die ODS endet damit wahrscheinlich eine Ära. Seit der politischen Wende leitete die Partei von Premier Peter Netschers die Geschicke in der Hauptstadt. Freitagmorgen nahmen aber Top 09 und Sozialdemokraten gemeinsame Verhandlungen auf. Sie haben sich 2 Wochen Zeit gegeben. Wie schwer die Entzweiung der beiden rechtsgerichteten Parteien in Prag wiegt, zeigten die Reaktionen aus ODS und Top 09. Der entmachtete Oberbürgermeister gibt Vizepremier und Finanzminister Miroslav Kalousek die Schuld, die Fäden in der Hauptstadt gezogen zu haben. In die gleiche Kerbe schlug Premier Netschas, Parteichef der ODS. Die Abwahl des guten, kompetenten und anständigen Oberbürgermeisters Svoboda ist ein Fehler. Sie zeigt klar die Tendenz der Top 09 zu einer destruktiven und intriganten Politik. Da dieser Schritt offenbar mit Billigung der Parteispitzen geschehen ist, können wir auch nicht ausschließen, dass dies gesamtstaatliche Folgen hat. Netschas und weitere ODS-Politiker denken, die Top 09 will sich vor den Parlamentswahlen im kommenden Jahr als die stärkste Partei rechts der Mitte positionieren. Tatsächlich gehen bereits seit geraumer Zeit die Umfragewerte für die ODS in den Keller, wohingegen die Top 09 eher leicht zulegen konnte. Doch diese Überlegungen verschleiern, dass es auch eine Reihe hausgemachter Probleme gibt, über die die Koalition letztlich gestolpert ist. Denn Prag ist die reichste Region des Landes, hier entsteht 1/4 des Bruttoinlandsproduktes. Zugleich aber fehlen mehrere Milliarden Kronen im Haushalt der Stadt. Misswirtschaft ist das Stichwort. Dadurch sind wichtige Investitionen bedroht, wie vor allem der Ausbau der Metro und der Kauf von neuen Straßenbahnen. 80 Milliarden Kronen, umgerechnet 3,2 Milliarden Euro, soll dies kosten. Doch die Verkehrsbetriebe sind auf Zuschüsse aus dem Stadtsäckel angewiesen. Dies sei eine Zeitbombe für die Prager Verkehrsbetriebe. Das Unternehmen könne diese Bombe aber aus eigenen Mitteln nicht beseitigen lassen, klagt der stellvertretende Oberbürgermeister Tomáš Hudeček. Der Top 09-Politiker leitet nach der Abwahl von Svoboda geschäftsführend den Prager Stadtrat. Ebenso aus dem Ruder gelaufen sind die Kosten für den Bau des Autotunnels Blanka, mithin der größte Tunnelkomplex, der in Tschechien jemals geschaffen wurde. Die endgültige Rechnung dafür ist noch nicht ausgestellt. Hintergrund der Misswirtschaft sind häufig korrupte Strukturen, die sich in Prag über Jahrzehnte etabliert haben. Oberbürgermeister Svoboda hatte als erster Stadtvater versucht, diese Strukturen zu zerschlagen. Viele politische Beobachter hierzulande glauben, dass er auch an dieser Herkulesaufgabe gescheitert ist.
Till Janzer mit einem Beitrag zu den Grabenkämpfen in der tschechischen Politik, die nach dem Sturz des Prager Oberbürgermeisters und ODS-Politikers Svoboda vermutlich auch auf nationaler Ebene neu entflammt sind. Und um ein unerbittliches Gefecht, das uns direkt bevorsteht, geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Denn im europäischen Fußball, aber ganz besonders in Deutschland, gibt es in diesen Tagen nur ein Thema. das Champions-League-Finale am Samstag im Londoner Wembley-Stadion. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Wettbewerbs treffen mit Bayern München und Borussia Dortmund gleich zwei deutsche Mannschaften aufeinander. In ganz Europa stellen sich Fans und Fachleute nun die Frage, ist die deutsche Bundesliga mittlerweile die stärkste Liga der Welt? Diese Frage aber hat der ehemalige HSV-Profi David Jarolím, der die Bundesliga aus dem FF kennt, für sich schon längst beantwortet. Mit Jarolím, der mittlerweile in der tschechischen Liga für Mladá Boleslav spielt, habe ich am Mittwoch nach dem Punktspiel zwischen Mladá Boleslav und Jablonec gesprochen.
Fehlt dir die Bundesliga etwas?
Ja, natürlich. Das Atmosphäre und Professionalität ist natürlich die beste Liga der Welt für mich. Und natürlich fehlt das, das ist klar.
Du sprichst schon an die beste Liga der Welt. Hat dich das gefreut und macht dich besonders stolz, dass jetzt am Samstag ein Finale stattfinden wird in der Champions League zwischen zwei deutschen Mannschaften?
Kann ich sagen, stolz, aber das hat sich gezeigt einfach und das ist Beweis für deutschen Fußball, dass es wirklich die Qualität ist, unglaublich, und das hat sich nur einfach bestätigt, dass die zu den Besten gehören.
Meinst du, dass jetzt die Bundesliga auch jetzt so aufgewertet wird mit diesem Finale, dass sie jetzt auch von anderen Seiten mehr anerkannt wird? Ich weiß auch, hier in Tschechien war die Bundesliga mal erst so an der vierten Stelle, da hat man immer England geguckt und Spanien und
das
so.
Das stimmt. Also ich denke schon, dass das jetzt sehr wahrgenommen wird.
Für dich ist es keine Überraschung, du hast ja lange dort gespielt. Ja. Ist das auch so eine Folge dessen, zum Beispiel die Arbeit von Jürgen Klopp bei Dortmund, dass er da ein bisschen was Neues angekurbelt hat und so die Bayern herausgefordert hat?
Auf jeden Fall. Also das ist Bestätigung für eine sehr gute Liga und in jedem Bereich. Also deswegen bin ich froh, dass das so ist, wie es ist.
Dein Tipp fürs Finale am Samstag. Du hast für Bayern gespielt in der Jugend.
Ich denke, Bayern gewinnt. Die Voraussetzungen sind so, dass sie Bundesliga gewonnen haben, dass sie wirklich eine unglaubliche Saison haben. Die werden das mit der Champions League Sieg krönen.
Den Großteil des kompletten Interviews mit David Jarolím können Sie am Mittwoch in unserem nächsten Sportreport hören. Und das war's auch schon wieder für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. So wie jeden Freitag haben wir die nachfolgende Sendezeit für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. Unsere aktuelle Lektion ist diesmal buchstäblich sehr energiegeladen. Doch hören Sie selbst. Durch die Lektion begleiten Sie wie immer Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová.
Willkommen bei Tschechisch gesagt. Die Energie im Deutschen und
Energie
im Tschechischen klingen ähnlich. Doch die Vorstellungen über die Energiepolitik
Energetická politika
sind in beiden Ländern unterschiedlich. Fossile Energie, Atomkraft oder erneuerbare Energiequellen. Auf diese Frage lässt sich nur schwer eine gemeinsame Antwort finden. Im heutigen Sprachkurs bringen wir ein paar Vokabeln dazu. Fossile Energie wird gewonnen aus fossilen Brennstoffen.
Fossilní paliva.
Das sind vor allem Steinkohle, auf Tschechisch allerdings Schwarzkohle,
černé uhlí,
Braunkohle,
hnědé uhlí,
Torf,
rašelina,
Erdgas,
zemní plyn
und Erdöl,
ropa.
Besonders heftige Debatten werden geführt um die Erzeugung und Nutzung von Kernenergie.
Jaderná energie.
Beziehungsweise Atomenergie.
Atomová energie.
Die Energie wird in diesem Fall mittels Kernreaktion
jaderná reakce
erzeugt, also durch eine Spaltung des Atomkerns.
Štěpení atomového jádra.
Als erneuerbare Energiequellen
obnovitelné zdroje energie
oder alternative Energiequellen
alternativní zdroje energie
werden Energieträger bezeichnet, die im Rahmen des menschlichen Zeithorizonts praktisch unerschöpflich zur Verfügung stehen oder sich verhältnismäßig schnell erneuern. Zu ihnen zählen unter anderem Wasserkraft,
vodní energie,
Windenergie,
větrná energie,
Sonnenstrahlung,
sluneční záření,
Erdwärme,
geothermální energie
und Biomasse.
Biomasa.
Energieeinsparung,
šetření energie,
bezeichnet alle Maßnahmen, die den Energieverbrauch,
spotřeba energie,
senken. Das Gegenteil davon ist die Verschwendung von Energie.
Plýtvání energie.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute, bei dem Sie einige Begriffe aus dem Bereich der Energiewirtschaft kennengelernt haben. Kommen wir nun aber zu unserem letzten Beitrag in der Sendung. Derzeit läuft die Landesausstellung von Oberösterreich und Südböhmen. Sie wird in 4 Gemeinden auf beiden Seiten der Grenze präsentiert. In Südböhmen sind Ausstellungen in Český Krumlov und in Vyšší Brod zu sehen. In der Zisterzienserabtei in Vyšší Brod gilt als Höhepunkt ein einzigartiger mittelalterlicher Reliquienschrein, das Sabitschkreuz. Vor 2 Wochen haben wir Sie bereits bei einer Führung durch das Kloster über dieses wertvolle Exponat und seine Geschichte informiert. Im folgenden Reiseland Tschechien lädt sie Martina Schneiberger zur weiteren Besichtigung des Stifts ein.
Reiseland Tschechien.
Die Führung durch die Zisterzienserabtei Vyšší Brod beginnt in den gotischen Kellern des Klosters, die aus 2 Stockwerken bestehen. Ursprünglich wurden dort Lebensmittel aufbewahrt. Im unteren Keller lagerte das Bier, das einst im Kloster gebraut wurde. Im oberen Keller befinden sich derzeit für die Ausstellung mehrere Schautafeln zum Sabitschkreuz. Der Reliquienschrein selbst ist im Oratorium der Stiftskirche ausgestellt. Im unteren Keller werden die Resultate von Untersuchungen über die Gruft der Rosenberger vorgestellt. Die Rosenberger waren bis ins 17. Jahrhundert eines der reichsten Adelsgeschlechter des Landes. Sie hatten ihren Sitz in Südböhmen und Hohenfurt war ihr Hauskloster. Der Kurator der Landesausstellung in Vyšší Brod, Jiří Franz, beschreibt die Untersuchungen der Gruft der Rosenberger.
In die Gruft hinein hat man eine kleine Kamera geschickt und diese hat diese interessanten Bilder gemacht, die wir bei der Landesausstellung jetzt zeigen können. Und hier wird eben dargestellt, wie die Rosenberger Gruft überhaupt gefunden worden ist. Man hat erzählt, seit der früheren Neuzeit, dass die Rosenberger in der Gruft auf goldenen Sesseln sitzen und sich beraten, was überhaupt mit dem Kloster und mit dem Dominium, mit den Herrschaftsgebieten passieren soll. Die Ergebnisse dieser Untersuchung waren eigentlich sehr überraschend, denn die Begräbnisse hat man sehr schlicht und einfach gehalten. Die einzelnen Begräbnisse sind im Laufe der Jahrhunderte in dieser Familiengruft der Rosenberger übereinander immer gestapelt worden. Erst in der letzten Generation hat man es in der früheren Neuzeit, als der letzte, der Rosenberger Peter Wock, am 6. November 1611 stirbt, etwas repräsentativer gestaltet. Es sind 2 wunderschöne Zinnsärge drinnen in der Gruft. Und durch das letzte Begräbnis ist diese Rosenberger Nekropole eigentlich voll geworden und das Geschlecht stirbt dann aus. Wir haben hier die einzelnen Details dieses wunderschönen Sarkophags abgebildet mit dem Kruzifix und vor allem mit dem Rosenberger Wappen. Das ist allerdings umgedreht als Zeichen dafür, dass das Geschlecht ausstirbt.
Aus den gotischen Kellern geht es über den Klosterhof weiter in die Kirche. Laut dem Kurator bietet die Landesausstellung ein doppeltes Erlebnis. Einerseits werden Kunstschätze gezeigt, andererseits lassen sich die gotischen Räumlichkeiten besichtigen. Vor allem der Innenraum der Abteikirche wurde anlässlich der Landesausstellung komplett renoviert, erzählt Jiří Franz.
Wir stehen jetzt direkt im Querschiff. Der Grundriss der Kirche ist ein lateinisches Kreuz. Wir stehen jetzt hier in der Mitte, direkt in der Vierung. Und der ursprüngliche mittelalterliche Charakter ist nur noch teilweise vorhanden. Im 19. Jahrhundert wurde das Kloster Hohenfurt weitgehend umgebaut, umgestaltet im neugotischen Stil. Und in diesem Stil wurde auch die Kirche restauriert. Man sieht die wunderschön gelungene Marmorierung der Säulen, finde ich. War damals sehr repräsentativ, genauso wie die herrlichen Verglasungen, die sie hier erhalten haben und die hier zum Beispiel die Legende über den heiligen Johannes von Nepomuk zeigt. Sehr viele Künstler und Architekten aus Österreich waren hier tätig. Und auch diese Vitragen sind ein Austriakum, stammen nämlich aus Innsbruck, wurden dort bestellt vom damaligen Abt Leopold Vatschkas. Der war damals der Generalabt des Zisterzienserordens und residierte in Hohenfurt. Von hier aus regierte er über allen Zisterzienserklöstern.
Die Wendeltreppe im gotischen Turm führt zum Rosenberger Oratorium. Dieses wurde speziell für die Ausstellung des Savischkreuzes umgebaut und neu gestaltet. In diesem Oratorium haben die Mitglieder der Adelsfamilie den Messen beigewohnt, wenn sie Hohenfurt besuchten. Das Savischkreuz steht mitten im Oratorium in einer Glasvitrine, so kann man es von allen Seiten besichtigen. Anlässlich der Landesausstellung sind einige gotische Räumlichkeiten, die zuvor verschlossen waren, wieder für die Besucher zugänglich. Dazu gehören der Kreuzgang und vor allem der berühmte Kapitelsaal.
Sie sehen ja, dass das gesamte Gewölbe auf einer einzigen Mittelsäule beruht und das dreistrahlige Gewölbe in vier Jochen, das ist ja wirklich etwas Einzigartiges. In Europa finden wir nur noch ein solches Beispiel in der Architektur aus dieser Zeit. Einer der ältesten Teile des Klosters, frühgotisch, und ein Beweis dafür, wie unheimlich modern die Zisterzienser, die größten Bauherren des Mittelalters waren. In diesem Stil hat Peter Parler in Prag dann erst 100 Jahre später gebaut.
Im Kreuzgang sind Plastiken ausgestellt, die aus verschwundenen Kirchen stammen. Nach der Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung ab 1945 und nach der Entstehung des Eisernen Vorhangs wurden viele Dörfer im Grenzgebiet geschleift. Ein paar Statuen, die aus Kirchen gerettet wurden, sind im Kreuzgang als Zeugnisse der Zerstörung zu besichtigen. Anlässlich der Landesausstellung wurde zudem der Paradiesgarten des Stiftes zugänglich gemacht. Er sei im Rahmen eines gemeinsamen Projektes der Rotary Clubs von den beiden Seiten der Grenze instand gesetzt worden, erzählt der Kurator.
Die Wege sind neu angelegt, die Beete, die Rasenflächen, die Wiesen, sehen Sie, dass da alles vorkommt. Der Löwenzahn und so weiter, das ist mit Absicht so. Wir wollten keinen bis zum geht nicht mehr gepflegten Garten haben, wie in einem Schloss, denn der Paradiesgarten, das ist das Abbild der Natur, und die Zisterzienser sind ja deshalb so wichtig gewesen und geworden, weil sie den Landschaften Europas einfach sehr viel Spiritualität hineinverliehen haben, möchte ich sagen. Und diese Kultivierung, diese Verchristlichung der Erde Europas gehört zu den großen Verdiensten der Zisterzienser. Die Benediktiner haben die Zeit rhythmisiert durch die regelmäßigen Wiederholung der Gebete. Die Zisterzienser übernehmen diese Tradition, aber reformieren sie dadurch, dass sie die Arbeit einführen und die Verbundenheit mit der Erde und mit den Geheimnissen der Erde spielt bei den Zisterziensern natürlich eine sehr wichtige Rolle. Der Paradiesgarten ist ein Symbol dafür und natürlich auch das Symbol des Paradieses. Man sieht, dass hier besonders jeder Garten von einer Mauer umgeben ist. Ohne Mauern gibt es keinen Garten, seitdem es die persische Gärten gibt. Und die einzige Verbindung, die zur Außenwelt führt, führt zum Himmel.
Aus dem Paradiesgarten geht es wieder zurück ins Kloster, in die neu gestaltete Galerie gotischer Kunst. Die wertvollsten Werke dort werden erstmals nach vielen Jahrzehnten wieder gezeigt. Sie waren zuvor verstreut an anderen Orten. Denn während des Zweiten Weltkriegs lösten die Nazis die Klostergemeinschaft auf und schafften die Kunstgegenstände des Stifts weg. Stattdessen gelangten andere Kunstwerke ins Kloster. Die Bibliothek, die Gemäldegalerie sowie der Kreuzgang waren damals voll von wertvollsten Kulturgütern aus ganz Europa. Als die Amerikaner im Mai 1945 kamen, wurde die Nazisammlung nach München transportiert. Stattdessen kehrten einige ursprüngliche Kunststücke wieder nach Vichy-Brod zurück, darunter auch das Savischkreuz, das in Österreich gelagert war. Als die Klostergemeinschaft erneut aufgelöst wurde, diesmal vom kommunistischen Regime, gelangten alle Kunstgegenstände in die Prager Nationalgalerie und in andere staatliche Museen. Jiří Franz beschreibt einige der interessantesten Stücke, die nun zu sehen sind.
Zum Beispiel die Kreuzigung von Hohenfurt, höchstwahrscheinlich eines der Frühwerke des Wittingauer Meisters, der ersten großen Persönlichkeit des schönen Stils in Böhmen, aber überhaupt in Mitteleuropa. Sehr expressiv, sehr modern, diese Farbgebung und natürlich auch diese Kollektion der Madonnenbilder, die Goldenkrone Madonna und die Hohenfurter Madonna allen voran, aber auch die anderen, der venezianische Meister, der Meister der sitzenden Madonna, vorne dann die Entschlafung Mariens nach dem Vorbild des Meisters des Altars aus Käfermarkt. Also hier einfach genießen, Bilder schauen, im Katalog nachlesen.
Von der gotischen Galerie geht es weiter in die Gemäldegalerie, die Rosenberger Galerie. Die Führung durch die Abtei endet in der Klosterbibliothek. Der Kurator?
Der Gründer dieser Bibliothek hat eine fünfbändige lateinische Enzyklopädie verfasst. Sein Porträt hängt direkt über uns, über dem Eingang. Quirin Mikl hat am Bernardinum in Prag gelehrt und es wird erzählt, dass er 35 Sprachen und Dialekte beherrscht haben soll. Ja, diese Prachtbibliothek hat er im repräsentativen Stil einrichten lassen. Die drittgrößte Klosterbibliothek in der Tschechischen Republik. Sehr viele Kunsthistoriker sagen aber, dass diese die schönste sei, weil wir nicht mehr mit dem Barock hier zu tun haben, sondern es ist im heiteren Rokoko-Stil eingerichtet worden. Die Optik ist auch einmalig der Bücher. Sie sind ja vergoldet, einheitlich oder in Schweinsleder gebunden, weiß und speziell für Hohenfurt. Und deshalb macht das einen einheitlichen Eindruck. Hohenfurt hat noch sehr viel zu bieten. Und natürlich möchten wir alle herzlich zur Landesausstellung einladen, aber dann auch in der Zukunft nicht nur zu der Landesausstellung, sondern auch zu den weiteren Ausstellungen, die hoffentlich bald folgen werden.
Die Landesausstellung in der Abtei Vichy-Brod ist noch bis zum 3. November zu sehen. Und mit dieser Information sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.